und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute gibt es spannende Informationen über Batterien. Batterien sind aus dem modernen Leben gar nicht mehr wegzudenken. Die Energiespeicher finden von der Armbanduhr bis zum Elektroauto in so gut wie jedem Lebensbereich Anwendung. Um mit den Anforderungen unserer Zeit mithalten zu können, müssen Batterien immer kleiner und immer leistungsstärker werden. Die recht hohen Produktionskosten verschieben den Trend zudem immer weiter zur Wiederverwendbarkeit, sodass die herkömmliche Einmalbatterie immer weiter durch Akkumulatoren abgelöst wird. Die Entwicklung neuer Batterien gehört zu den ganz großen Themen in Industrie und Forschung. Dabei begann die Geschichte der modernen Batterie bereits vor mehr als 200 Jahren mit dem italienischen Physiker Alessandro Volta. Im Jahre 1800 entwickelte er die erste moderne Batterie. Seine Erfindung fußt auf den Arbeiten etlicher Wissenschaftler, darunter zum Beispiel auch Benjamin Franklin und sehr nennenswert Luigi Galvani. Batterien sind aber vermutlich schon deutlich älter. Die sogenannten Bagdad-Batterien sind fast 2000 Jahre älter als Voltas Erfindung und obwohl strittig ist, wie sie letztlich verwendet wurden, deutet ihr Aufbau doch stark darauf hin, dass man im heutigen Gebiet des Iraks schon damals wusste, wie man aus ein paar Metallen Elektrizität generieren konnte. Voltas Erfindung ist heute als die Voltasche Säule bekannt und startete eine Explosion von neuen Erfindungen im Bereich der Batterien. Ein nennenswertes Modell ist das Daniell-Element, erfunden vom britischen Chemiker John Frederick Daniell im Jahre 1836. Nennenswert ist das Daniell-Element deshalb, weil es heutzutage in der Lehre oft benutzt wird, um die Funktionsweise von Batterien zu veranschaulichen. Den nächsten Meilenstein erreichte der französische Physiker Gaston Plante mit der Entwicklung des Bleiakkus als erste wiederaufladbare Batterie, 59 Jahre nachdem Volta seine Erfindung der Welt präsentiert hatte. Mit der Entwicklung der ersten Trockenzelle durch den deutschen Erfinder Karl Gassner 1886 wurden Batterien auch stabil und sicher genug, um in der breiten Öffentlichkeit Anwendung zu finden. Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis spät in die 80er Jahre hinein wurde die Alkali-Batterie auf Nickelbasis stetig weiterentwickelt. In den 70er Jahren tauchten dann die ersten Lithium-Batterien auf, die 1991 zum ersten Mal auf den Markt kamen. Gerade im Bereich der Lithium-Akkus wird auch heute noch heiß geforscht. Am grundlegenden Design der Batterie hat sich allerdings in diesen mehr als 200 Jahren nichts verändert. Jede Batterie besteht aus lediglich vier Hauptbestandteilen: einer positiven und einer negativen Elektrode, zwischen denen Ladungsträger hin und her wandern, dem Elektrolyt, dem Medium, in dem sich diese Ladungsträger bewegen können, und einem Separator, der verhindert, dass die Elektroden in direkten Kontakt kommen. Im Grundprinzip wandelt eine Batterie über diese vier Komponenten chemische Energie in elektrische um. Die chemische Reaktion, die hierbei auftritt, heißt Redox-Reaktion. In einer Batterie fließt in dem Moment Strom, in dem die beiden Elektroden miteinander in Kontakt kommen. Wenn alles wie geplant funktioniert, passiert das erst, wenn die Batterie in einen Stromkreis eingebaut wird, weil bis dahin der Separator die beiden Elektroden voneinander getrennt hat. Funktioniert der Separator nicht, wie er soll, kommt es zum Kurzschluss. Was auf atomarer Ebene passiert, erklärt man am besten mit dem bereits genannten Daniell-Element. Die beiden Elektroden, eine aus Zink, die andere aus Kupfer, werden in zwei unterschiedliche Behälter gehängt. Die Behälter sind mit Schwefelsäure gefüllt. Im Behälter des Kupfers ist zusätzlich bereits ein bisschen Kupfer gelöst, das heißt, die Lösung enthält Kupferionen. Ionen sind Atome mit einer elektrischen Ladung. Die Schwefelsäure ist in diesem Fall das Elektrolyt. Um das Daniell-Element zu vervollständigen, fehlt jetzt nur noch ein Salzleiter, das ist unser Separator. Die Aufgabe des Separators ist, die beiden Gefäße zu verbinden, sodass ein Ladungsausgleich stattfinden kann, also dass negativ geladene Ionen dorthin fließen können, wo viele positive Ladungen vorliegen. Gleichzeitig muss der Separator aber auch verhindern, dass die Metallionen von einem Gefäß in das andere wandern. Wenn das passiert, gäbe es nämlich einen Kurzschluss. Verbindet man jetzt die beiden Elektroden mit einem Draht aus leitendem Material, beginnt Strom zwischen den beiden Metallstäben zu fließen. Dabei wird man feststellen, dass sich der Zinkstab mit der Zeit zersetzt, während der Kupferstab größer wird. Chemisch gesprochen nennt man die Reaktion des Zinks Oxidation. Das metallische Zink verliert hierbei negativ geladene Elektronen und wandert als positiv geladenes Ion in den Elektrolyten. Obwohl sich der Name dieser Reaktion tatsächlich vom Sauerstoff ableitet, meint er letztlich nur die Abgabe eines Elektrons. Das abgegebene Elektron wandert durch den leitenden Draht durch den Stromkreis zur anderen Elektrode, wo es nun von einem positiv geladenen Kupferion aufgenommen wird. Dieses gleicht dadurch seine Ladung aus und wird metallisches Kupfer, welches sich an der Elektrode ablagert. Die Aufnahme eines Elektrons bezeichnet man als Reduktion, was zunächst noch verwirrend sein kann, weil es seine Elektronenzahl ja schließlich erhöht statt reduziert. Wenn man aber bedenkt, dass Elektronen negativ geladen sind, bedeutet die Aufnahme eines Elektrons also eine Reduzierung der Ladung, womit sich der Name erklärt. Durch diese Oxidation und Reduktion bauen sich um die Zinkelektrode herum viele positive Ladungen auf, die um die Kupferelektrode herum abgebaut werden. Es entsteht also eine sehr ungleichmäßige Ladungsverteilung. Um das zu verhindern, gibt es den Separator, der es negativ geladenen Ionen ermöglicht, von der einen Elektrode zur anderen zu wandern und damit das Ladungsungleichgewicht aufhebt. Diese negativ geladenen Ionen befinden sich von Beginn an im Elektrolyten. Der Fluss der Elektronen von der oxidierenden Elektrode zur reduzierenden Elektrode ist letztlich der gemessene Stromfluss. Das Ganze funktioniert, weil Metalle unterschiedlich edel sind. Das unedlere Metall oxidiert und das edlere reduziert. Die Spannung, die in einer Batterie erzeugt wird, hängt vom sogenannten Standard-Elektrodenpotential ab, welches man in der elektrochemischen Spannungsreihe nachschauen kann. Batterien erzeugen also Energie durch die räumliche Trennung einer Oxidation und einer Reduktion, und obwohl die Details von Batterie zu Batterie unterschiedlich sind, ändert sich an diesem Grundprinzip nichts. Abschließend soll noch gesagt sein, dass der sogenannte Memory-Effekt, also das Phänomen, dass die Kapazität eines Akkus sinkt, wenn er zwischen zwei Aufladungen nicht vollständig entladen wurde, in modernen Akkus quasi vollkommen irrelevant geworden ist. Früher war dieser Effekt tatsächlich ein Problem von Akkumulatoren auf Nickel-Cadmium-Basis, heutzutage wurde er aber selbst dort fast vollständig eliminiert. Tatsächlich wirkt sich die vollständige End- und Aufladung eher negativ auf die Lebenszeit der entsprechenden Akkus aus. Wissen am Schuh ist ein wöchentlicher Podcast von Wenig Originell. Skript und Produktion von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Weiterführende Links und Quellen für diese Episode finden sich in der Beschreibung sowie im zugehörigen Artikel auf wenig-originell.de. Ihr findet Wissen am Schuh auf YouTube, Soundcloud, unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt konstruktives Feedback, Anregungen und Vorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen? Dann sendet uns eine E-Mail an wissenamschuh@wenig-originell.de.